Der neue Ferrari SF25 ist bereits auf der Strecke gewesen. Der Shakedown ist erfolgreich verlaufen. Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton haben das Auto jetzt auf der Strecke fahren dürfen. So oder fast so, wie es dann in Melbourne an den Start ging. Wird vermutlich und auch bei den Tests in Sakhir in Bahrain. Wir nehmen jetzt mal das auseinander, was wir zumindest von den Bildern und von den Videos wissen oder zu glauben wissen. Und Dave, da gibt es einiges und da ist auch einiges jetzt, was sich sozusagen bestätigt, was wir in einem vorhergehenden Video auch schon spekuliert haben. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Auf geht's.
Ferrari geht gewissermaßen all in. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Ich gehe auch all in und wage es nochmal in einem semi-fitten Zustand eine Episode für euch aufzunehmen. Hier mit Sebastian. Verzeiht mir, wenn die Stimme hier und da mal ein bisschen aussetzt. Wird sich schon irgendwie hinbiegen lassen.
Nur die Harten kommen in den Garten.
So ist es. Ferrari hat groß aufgefahren auf jeden Fall und präsentiert ein weitestgehend neues Auto. Komplett neu könnte man sagen, 99%, so beziffern es einige. Lewis Hamilton und Charles Leclerc sollen damit definitiv um den Titel kämpfen dieses Jahr. Der neue Technikchef Loïc Serra, der übrigens auch wie Lewis Hamilton von Mercedes kommt, ein ehemaliger Mercedes-Mann, sagt zum Beispiel, dass 99% des Autos im Vergleich zum Vorjahresmodell verändert wurden. Also eine ganze Menge. Kein Stein bleibt da auf dem anderen, könnte man sagen. Die auffälligste visuelle Änderung, die man von außen schon gut sehen kann, ist das deutlich überarbeitete Aufhängungskonzept vorne. Ja? Da wird von Pushrod auf Pullrod-Technologie umgestellt. Das ist natürlich schon ein Gamble. Man muss gucken, ob es aufgeht. Soll im Prinzip natürlich die Aerodynamik optimieren, den Luftdurchfluss, analog zu McLaren übrigens auch, und verniedrigt oder versetzt den Schwerpunkt der Vorderradaufhängung bis dann nach unten, ist in der Theorie besser.
Ja, die große Frage ist natürlich, ob Ferrari, weil die machen das jetzt in dieser Saison zum ersten Mal in ihrem Auto, natürlich haben sie es theoretisch schon durchgetestet im Windkanal, auch die Saisons davor, haben sich bisher noch nicht getraut, weil sie sich eben nicht sicher waren. Jetzt scheint der Schritt gekommen zu sein. Jetzt hoffen wir mal als Ferrari-Fans oder für alle Ferrari-Fans auch, dass es dann eben vom Fleck weg gut funktioniert. Es gab ja so ein paar Teams, die hatten damit Probleme. Und wenn man schon bei McLaren sind, die diesen Schritt schon erfolgreich vollzogen haben, die haben tatsächlich auch noch ein paar andere Dinge. Wenn man jetzt, und das ist ja das Gute, den Status, den aktuellen, den wir haben, man kann ja so ein paar Quervergleiche ziehen. Wir haben ein bisschen was von McLaren gesehen, wir haben ein bisschen was von Ferrari gesehen. Und das sieht tatsächlich so aus, als ob McLaren, was die Vorderradaufhängung angeht und die Verstrebungen, so die Art und Weise, wie das Ganze konstruiert ist, ziemlich stark darauf setzt, das Auto relativ resistent gegen Einnicken zu machen bei Anbremsmanövern. Mhm. Und das, wenn es erfolgreich sein sollte, so wie McLaren sich das gedacht hat, ihr wisst ja, auf der Strecke testen, das dürfen sie jetzt erst und auch nur wirklich sehr, sehr begrenzt. Und davor alles im Windkanal, alles im Computersimulator. Aber was die sich gedacht haben und so, wie sie es gebaut haben, das soll bewirken, dass das Auto bei Anbremsmanövern nicht so stark nach vorne neigt. Also von der Physik her macht es das ja. Was im Idealfall dann dazu führt, dass das Auto stabiler ist. Ferrari, so wie die Konstruktion aktuell aussieht, was man eben bisher sehen konnte, hat da weniger aggressiv sozusagen Engineering betrieben. Und es kann auch gut sein, dass da McLaren die Nase vorn hat und ein stabileres Auto in Extremsituationen hat, was natürlich dann auch in der Rundenzeit grundsätzlich ein Plus für McLaren wäre. Man weiß aber jetzt noch nicht, ob das Gesamtkonzept von Ferrari vielleicht so harmonisch und ausgewogen ist, dass sie gesagt haben, weißt du was, das machen wir jetzt mal nicht, weil das andere Vorteile hat. Denn wir haben ein stabiles Auto und wir vertrauen darauf, dass wir das gar nicht nötig haben. Und vielleicht, keine Ahnung, hauen unsere Ressourcen woanders rein. Ist natürlich immer lustig, so ein Spekulatius zu haben, was man sehen kann, was man spekulieren kann. Aber das ist jetzt so grob die Situation, Dave. Und es gibt noch andere spannende Geschichten, denn da hört es natürlich noch lange nicht auf.
Gibt es. Ich würde noch kurz ergänzen, dass so wie Ferrari das vordere Aufhängungskonzept gerade betreibt, erhalten sie sich ein Stück weit das gutmütige Fahrverhalten beim Überfahren von Randsteinen. Das hatten sie in der Vergangenheit auch. Das ist halt der Kompromiss. Ja. McLaren geht da auf komplett eine beinharte Aufhängungsgeometrie, die wirklich die Aerodynamik immer stabil hält. Komme, was wolle. Das hat natürlich Nachteile beim Überfahren von Curbs. Bei Ferrari ist es ein bisschen gutmütiger. So die Theorie zumindest.
Das Problem hat der Red Bull zum Beispiel auch. Ne? Die sind ganz sehr anfällig gewesen in der Vergangenheit für Curbs. Alle Strecken, ganz wo die sozusagen ein bisschen buckeliger waren, wenn man so will. Die haben den Red Bulls große Probleme gemacht. Also haltet mal den Ausschau danach auf den jeweiligen Strecken, Stichwort zum Beispiel Singapur, ob McLaren dieses Jahr, kommt zugegebenermaßen auch relativ weit hinten in der Saison, da haben sie eine Zeit, das auszugleichen, aber ob McLaren da Probleme hat.
Ja, mal schauen. Grundsätzlich, das überarbeitete Konzept von Ferrari soll natürlich dafür sorgen, dass sie mehr Spielraum für aerodynamische Entwicklung haben. Ja? Bei Ferrari hatte man offensichtlich das Gefühl im letzten Jahr, dass man wirklich die Grenzen dann ausgelotet hat. Das Konzept zumindest, das bis dahin am Ferrari dran war, da konnte man aber nicht mehr weiterentwickeln. Das hat man jetzt gewagt, das Konzept zu verändern. Kann man machen, ist natürlich mutig. Man baut aber trotzdem auf einer sehr soliden Basis auf. Ja. Das Vorjahresauto war ein sehr gutes und nimmt abgesehen von der Geometrie der Vorderachse da keine großen Veränderungen vor. Man möchte natürlich den Luftstrom optimieren. Deswegen auch die Änderung auf Pullover. Da hat man natürlich größere Zwischenräume in der Vorderachse, wo die Luft sauber durchlaufen kann. Das ist natürlich der aerodynamische Vorteil, den man sich dann erhofft. Wird man sehen müssen, ob der eintritt. Ja. Und was sie getan haben, Ferrari hat minimal zwar, aber doch offensichtlich, und das hat auch Loïc Serra zugegeben, den Radstand verlängert. Ja. Das heißt, man hat noch ein bisschen mehr Spielraum, wenige Millimeter wahrscheinlich nur, vielleicht 1-2 Zentimeter, wenn es hochkommt. Aber das kann ja entscheidend sein. Mehr Platz zwischen Vorderachse und den Sidepods, den Lufteintrittslöchern dann, die für die Kühlung sorgen. Da hat man dann mehr Zeit, die Luft eben zu beruhigen, den Luftstrom zu beruhigen und die Aerodynamik so zu optimieren.
Ja, so sieht's aus. Und das wird unter anderem Lewis Hamilton Freund, er hat sich ja bei Mercedes immer gewünscht, dass sozusagen da mehr Platz ist. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, die Karosserieanpassungen, über die wir da gerade reden, also Dave hat es ja schon gerade gesagt, da reden wir teilweise vom Millimeter oder wenigen Zentimeter-Bereich. Ja. Das wird aber auch bei den meisten anderen Teams so sein. Das sind hauptsächlich kleinste Verfeinerungen, auch wenn man dann eben 99% nochmal neu entwickelt. Das heißt ja nicht, dass es dann komplett anders aussieht oder ganz anders funktioniert. Aber dass man sozusagen mit einer frischen Idee rangeht, die vielleicht in eine andere Richtung geht. Am Ende ist es aber ja auch Ende letzter Saison schon so gewesen, dass zwischen den Top-Teams vor allem, wenn man die isoliert betrachtet, nur tausendsten Sekunden manchmal den Unterschied gemacht haben in der Qualifikation oder auch im Rennen waren ja die Abstände dann ziemlich klein. Und selbst so Hinterbänkler-Teams wie Sauber, die haben es dann plötzlich die Punkte geschafft und das war dann wirklich auch eine sehr, sehr knappe Geschichte. Ich kann mich erinnern, ohne dass ich es jetzt genau sagen kann, bei den letzten Qualifikationen, da waren dann teilweise die ersten 16 innerhalb von einer halben Sekunde. Das ist irre. Also da gab es Jahre, da war zwischen dem ersten und zweiten der doppelte und dreifache Abstand. Also es ist wirklich verrückt. Freut uns natürlich als Fans extrem. Ihr könnt euch auch drauf freuen. Und dann geht es auch noch um einen kleinen Spalt, nicht einen Spalt einer Sekunde oder einen, sondern einen, der zwischen der Unterseite der Nase und sozusagen dem Frontflügel. Da ist nämlich so ein kleiner Spalt beim letztjährigen Ferrari schon gewesen. Den haben sie sich erhalten. Das soll dann möglichst viel Luft praktisch hindurchgeleitet werden, um dann so unverwirbelt wie möglich dann auf die Diffusoren am Unterboden, auf die sogenannten Venturi zu stoßen, um dann sozusagen eine bessere Aerodynamik unter dem Auto zu initiieren. Und Dave, unter dem Auto, schön und gut, da haben wir aber nicht wirklich drauf schauen können. Da gibt es jetzt wenige Bilder, beziehungsweise keine davon. Wir schauen mal auf die Sidepods. Da ist die P-förmige Kühleinlassöffnung. Kühleinlassöffnung, schwieriges Wort.
Deutsch.
Weiterhin da, gab es letztes Jahr schon, aber die hat sich verändert.
Ja, tatsächlich, das ist auch ein Detail, das macht der McLaren jetzt ähnlich. McLaren hatte ja vorher relativ rechteckigen Kühleinlass in den Sidepods. Ferrari war letztes Jahr schon ein bisschen aggressiver unterwegs, Red Bull natürlich ohnehin komplett. Bei Red Bull war es ja wirklich vertikal und dieses P, das ist ja eine Mischung aus einem vertikalen Lufteinlass und einem horizontalen und beide zusammen ergeben dann halt eine P-Form oder eine umgekehrte P-Form, je nachdem, ob man links oder rechts drauf schaut. Hat Ferrari weiterhin, ja, hatten sie im Vorjahr auch schon, ist natürlich aber natürlich ein bisschen optimiert. Sie haben das besser in die Karosserie integriert, hat natürlich den Vorteil, erhoffen sie sich natürlich, dass man jetzt scharfe Kanten oder Oberflächenveränderungen, so abrupte Oberflächenveränderungen vermeidet. Das kann nämlich zu einem Abriss des Luftstroms führen. Das ist dann immer unruhig, das sorgt immer für unvorhergesehene Ergebnisse bei der Aerodynamik. Das möchte man natürlich verhindern. Eine größere Kühleeinlassöffnung allein reicht aber natürlich auch nicht. Es braucht auch einen entsprechenden Auslass. Logik, ja. Und Ferrari hat da sich an einer Lösung orientiert, die auch Alpine letztes Jahr zum Beispiel hatte. Sie haben jetzt oben auf der Motorabdeckung kleine Luftauslässe. Da kann jetzt heiße Luft entweichen. Weiß man jetzt nicht, ob das bei jedem Rennen natürlich so sein wird. Auch jedes Rennen hat natürlich ganz andere Anforderungen, ja, was die Temperatur angeht und das Temperaturmanagement. Es gibt Rennen, die finden natürlich bei sehr hohen Außentemperaturen dann statt. Da leidet auch der Motor. Es gibt Rennen, da ist es ein bisschen kühler. Da kann man dann diverse Kühlaustritte wieder zumachen. Das ist für die Aerodynamik natürlich immer besser. Muss mal gucken. Im Moment sind sie unterwegs mit Auslässen oben. Neckisches Detail.
Ja, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, dann haben wir auch noch an der Oberseite der Lufteinlässe auch noch eine etwas ausgeprägtere Form als letztes Jahr. So eine kleine Strömungskante an der äußeren Kante noch zusätzlich, die natürlich für sich selber auch einen Wirbel erzeugt. Und die Vermutung ist, dass der eben sozusagen, der verläuft dann so über die obere Seitenkastenfläche an den Sidepods entlang. Und dieser Luftstrom, der sich dann sonst von diesen Sidepods, von den Seitenkästen ablösen würde, der könnte dadurch ein bisschen reduziert und ein bisschen beruhigt werden, ist jetzt die Vermutung. Gleichzeitig, wenn man sich die Sidepods anschaut, da gibt es ja diese sogenannte Badewannenwölbung, also praktisch, die sind so ein bisschen nach innen gewölbt. Lust. Und die ist jetzt verlängert worden an dieser oberen, die ist natürlich oben an der Oberfläche drauf. Ne? Also man könnte da theoretisch so ein kleines bisschen Wasser reinmachen und ein Schwimmente irgendwie, Badeente irgendwie rein, deswegen der Name. Die ist jetzt ein bisschen sachter sozusagen gewölbt. Was wahrscheinlich dann auch dazu führt, dass es alles ein bisschen harmonischer ist im Gesamtkonzept, dass der Luftstrom insgesamt übers Auto nicht so stark verwirbelt. Ähnliches haben wir ja auch bei Williams gesehen und bei dem einen oder anderen Team. Bei Williams war es natürlich sehr auffällig. Die hatten damals noch 2024 eine relativ unruhige Sektion da oben an der Kante. Das ist bei denen jetzt auch alles viel, viel milder geworden, sage ich mal. Ja, und dann schauen wir vielleicht noch ans Heck. Pullrod-Hinterradaufhängung, das bleibt.
Das bleibt grundsätzlich schon. Was mich ein bisschen wundert, wir haben ja über Vor- und Nachteile von Aufhängungsgeometrie schon in den letzten Episoden immer mal wieder gesprochen. Pullrod hinten bedeutet, dass die Punkte, wo die Hinterradaufhängung eben mit dem Chassis verbunden ist, relativ weit niedrig liegen. Hat zur Folge natürlich, dass es A, gewichtstechnisch optimiert ist. Ja, der Schwerpunkt ist ein bisschen niedriger dadurch, das ist gut. Schlecht ist, man kommt weniger gut hin, wenn man was verstellen möchte. Das ist immer ein bisschen aufwendiger, weil man das halbe Heck aufpopeln muss. Und dadurch, dass die Streben eben nach unten zeigen im Heck, hat man weniger Spielraum, dann den Diffuser zu gestalten. Und die Auslässe und die Luftmasse, die da hinten dann rausströmen kann, wird in der Theorie begrenzt. Vielleicht hat Ferrari da trotzdem einen guten Kompromiss gefunden, hoffen wir es auf jeden Fall. Grundsätzlich aber trägt so eine Pullrod-Aufhängung hinten auch dazu bei, dass das Auto beim Beschleunigen vor allem wieder weniger einsackt. Ihr kennt es vielleicht von irgendwelchen Autos, insbesondere aus irgendwelchen 70er-Jahre Polizeiverfolgungsjagdfilmen. Ja, ja. Wenn die ganzen Autos da beschleunigen, dann geht die Front natürlich nach vorne, das Heck setzt sich so hin. In natürlich viel geringerem Maße ist das auch bei einem Formel-1-Auto der Fall. Möchte man natürlich verhindern. Auch da geht es darum, dass die aerodynamische Basis immer stabil bleibt, dass das Auto immer möglichst parallel zur Fahrbahn fährt und so die Aerodynamik immer im optimalen Bereich ist. Soweit die Theorie, ja, das erhoffen sie sich. Das haben wir jetzt auf jeden Fall auch gesehen, dass sie eben dabei bleiben bei dieser Lösung. Pullrod hinten also, Pullrod vorne. Spannende Entwicklung und ganz spannend und sehr deutlich sichtbar war auch die Weiterentwicklung beim Heckflügel, Sebastian.
Heckflügel, jetzt habe ich hier in meinen Notizen, bin ich jetzt gerade ein bisschen schlingern gekommen. Alles weiß ich natürlich nicht auswendig. Der sieht auf jeden Fall jetzt ein bisschen stärker aus, wie es jetzt zum Beispiel in ganz extremer Weise Haas gemacht hat oder auch McLaren letztes Jahr.
Genau. Mhm.
Wie soll man es erklären? Also hinten, ihr seht es jetzt auch gleich eingeblendet, von dem Seitenteil sozusagen an den Seiten und dann haben wir hier oben sozusagen den Heckflügel, das CRS-Element und an der Kante hier, ja, da wird das jetzt inzwischen bei vielen Teams und bei Ferrari auch so, als ob das im Prinzip fast nicht mehr verbunden ist mit dem Seitenteil. auch das hat natürlich dann viel mit, ja, auf der einen Seite wahrscheinlich mit Gewichtsreduktion zu tun, beziehungsweise mit aerodynamischen Optimierungen. Also es ist auch was, was wahrscheinlich total Sinn macht, weil es jetzt wirklich viele, viele, viele Teams eigentlich alle im Prinzip in der mehr oder weniger großen Ausprägung verfolgen. Also das, denke ich mal, ist so eine Art, ja, irgendwie easy win oder ja, muss man halt machen. Wie sagt man so schön? Dinge, die auf der Hand liegen, auf Englisch, da gibt es so eine schöne Redewendung dafür.
Low-hanging fruits,
ja.
Ja.
Ja, also für, ja, für Ingenieure scheint es also auf der Hand zu liegen. Am Ende ja, vielleicht noch ein Wort zum Motor. Da hat der Motorenchef Enrico Galtier, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, erwähnt, dass die Zuverlässigkeit in der kommenden Saison eine größere Herausforderung werden wird als bisher. Wir befinden uns ja am Ende des aktuellen Motorenreglements 2026. Wird dann alles über den Haufen geworfen, dann kommen die ganz neuen und wahrscheinlich ist es so, dass da eben auf der einen Seite die Motoren am Ende ihres Lebenszyklus stehen. Es ist auch so, dass man da nicht groß was verändern kann. Und Ferrari hatte letztes Jahr tatsächlich mit den Motoren schon ein paar kleine Probleme. Also es gab bei McLaren zum Beispiel gar keine Motorstrafen. Ferrari hat aber einige bekommen, zum Beispiel auch wegen dem Wechsel von Antriebskomponenten. Und wenn der Motorenchef von Ferrari schon sozusagen leicht die Alarmglocken schrillen lässt, dann lässt es zumindest mal aufhorchen, Dave.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat Mercedes da auch einfach einen besseren Job gemacht und ihre Motoren sind langlebiger oder können Maximalleistung über einen längeren Zeitraum des Lebenszyklus von so einer Einheit gewährleisten. Ist natürlich spekulativ, aber Enrico Galtier zeigte sich auch optimistisch. Er hat gemeint, man konnte tatsächlich über den Winter noch ein Fünkchen Leistung finden, was sehr ungewöhnlich ist am Ende eines Reglements.
Angeblich auch gar nicht so wenig, also so ein ganz kleiner Funken scheint sich zu sein, aber lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen, vielleicht ist es auch einfach nur ein Bluff und Täuschungsmanöver, kann das sein, weiß man ne? natürlich nicht. Kein Bluff und kein Täuschungsmanöver war auf jeden Fall die Aussage von Lewis Hamilton in seinem ersten offiziellen Ferrari-Interview, wo er übrigens auch schon ein bisschen Italienisch gesprochen hat, das war sehr sympathisch. Er meinte auf jeden Fall und hat zugegeben, dass er erst nach seiner Ankunft dann bei Ferrari letztendlich gemerkt hat, wie sehr er einen Tapetenwechsel brauchte. Ja. Das war ihm schon irgendwie klar gegen Ende der Beziehung, sage ich jetzt mal zu Mercedes, ja, aber wie dringend notwendig das war, wurde ihm wirklich erst bewusst, als er dann in Maranello angekommen ist, als dann die ersten Pressetermine anstanden. Eine komplett neue Umgebung für ihn und das scheint ihn da wirklich deutlich zu vitalisieren, ja, motivieren. Schönes Ding auf jeden Fall, oder?
Auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, dass nicht nur Lewis Hamilton ein bisschen, also sehr erfrischt wirkt sozusagen, natürlich auch nach diesen ganzen schwierigen Mercedes-Jahren, aber eben vor allem, weil ja, du bist halt eine halbe Ewigkeit bei dem Team gewesen, selbst wenn da die Beziehung zu allen Leuten gut ist, selbst wenn es gut gelaufen wäre, ich glaube, es ist dann halt irgendwann schwierig, in der immer gleichen Umgebung sich immer wieder aufs Neue zu motivieren, jetzt hat er neue Reizpunkte und auch von Ferrari-Seiten hat er wirklich einen warmen Empfang bekommen, die zwei Ferrari-Legenden, Jean Alesi und Nigel Mansell, vor allem Nigel Mansell, der einerseits Brite ist und andererseits Weltmeister und noch dazu ganz oft ganz nah dran war, vielleicht der Fahrer, der, naja, die meisten Weltmeisterschaften hätte gewinnen können, vom Talent her und von der Schnelligkeit ist dann doch nicht
getan. Mit Alonso zusammen vielleicht.
Ja, genau, also da ist auf jeden Fall einer der ganz Großen, die man vielleicht nicht gleich im Gedächtnis hat. Die beiden haben auf jeden Fall sehr, sehr groß von ihm geredet. Vor allem Alesi zum Beispiel gesagt, dass das Ferrari-Team durch und durch beeindruckt war. Und diese Aura, diese Präsenz, die Hamilton ausstrahlt, hat er auch extra gesagt, ohne jetzt irgendwas von Carlos Sainz wegnehmen zu wollen oder von Charles Leclerc. Das ist einfach ein anderes Level und das hat man bei dem Team jetzt in der Form nicht gekannt. Also, dass Michael Schumacher, der ja auch so eine Aura hatte, jetzt auch schon lange nicht mehr dabei ist, das wissen wir ja. Und dementsprechend ist da so gut wie niemand mehr in dem Team, der eben zu Schumacher-Zeiten eine wichtige Rolle hatte. Ja. Also von daher, das ist dann schon was, was so einen neuen Boost sozusagen dem ganzen Team geben kann. Nicht zuletzt natürlich auch Charles Leclerc. Der ist bestimmt auch so motiviert wie noch nie, aber eben auch Lewis Hamilton. Und er hat dann auch sogar gesagt in einem Interview ganz frisch, selbst wenn er jetzt irgendwie seinen 8. WM-Titel gewinnen würde, dann würde er trotzdem nicht aufhören. Also die Motivation scheint aus allen Poren sozusagen zu triefen bei ihm. Und das ist doch eine gute Nachricht, nicht nur für Ferrari, nicht nur für Hamilton-Fans, sondern für die ganze Formel 1. Ein starker Lewis Hamilton in einem schnellen Auto, solange da auch andere sind, die ein schnelles Auto haben und viele starke Fahrer haben wir ja, das garantiert eigentlich eine spannende WM, oder?
Auf jeden Fall und so sehr ich die Motivation und die großen Sprüche jetzt schätze tatsächlich. Das macht ja im Vorfeld einer Saison auch wirklich Spaß, wenn alle dick auftragen, alle sind irgendwie motiviert und überzeugt davon, dass sie gewinnen können. So sehr müssen wir natürlich darauf achten, ob er dann wirklich diesen großen Sprüchen auch Taten folgen lassen kann. Es gibt genauso viele Experten, die haben da ihre Zweifel. Ja, man hört auch nicht selten, dass Charles Leclerc die Karriere von Lewis Hamilton hier wirklich beenden könnte bei Ferrari. Bin mir selbst noch unschlüssig, auf welcher Seite der ganzen Sache ich da stehe. Einerseits steige ich total auf diesen Hype ein und fände es natürlich eine ganz, ganz große Kiste, ja, wenn Lewis Hamilton dann erfolgreich Ferrari fährt, vielleicht sogar wirklich einen Titel holen kann. Andererseits darf man natürlich Charles Leclerc nicht unterschätzen. Der ist bärenstark unterwegs, er ist bestens integriert ins Team. Er genießt natürlich die Amore, der Tifosi. Das ist auch ganz klar. Muss man aber wirklich sehen, wie sich das entwickelt. Das wird wahnsinnig spannend. Das haben wir auch schon in unserer Folge besprochen, der Dinge, auf die wir uns massiv freuen in dieser Saison. Yes. Gerade dieses Teamduell hat es da wirklich in sich. Am Ende des Tages, wie immer in der Formel 1, wird es darauf ankommen, wie gut der Ferrari dann letztendlich ist. Ja? Wenn beide ein schnelles Auto haben, ein gutes Auto, vorne mitkämpfen können, vielleicht sogar hier und da dominieren können, dann wird es sehr darauf ankommen, wie die beiden Teamkollegen das dann untereinander auskabeln. Wenn das Auto vielleicht mittelmäßig ist und da eher um Platz 5, 6 rumfährt, ist, glaube ich, schnell die Luft raus, auch beim teaminternen Duell. Da wird man sich dann darauf konzentrieren, entweder schon alles auf 2026 zu feuern oder sich zumindest so weit darauf zu konzentrieren, in der Konstrukteurswertung möglichst weit vorne zu landen, oder?
Ja, absolut. Zum Abschluss noch zwei Sachen, die Leclerc, und das hat Hamilton gesagt, ihm definitiv voraus hat. Das eine, was Hamilton gesagt hat, ist, dass er deutlich besser Klavier spielt als Lewis Hamilton. Beide spielen Klavier, beide mögen es auch gerne. Lewis Hamilton macht ja auch so ein bisschen, auch wenn er im Gegensatz zu Leclerc nichts veröffentlicht, war ja sogar mal in den Spotify-Charts beziehungsweise in den Download-Charts drinnen, Streaming-Charts, mit einem Pianostück, das er veröffentlicht hat, aufgrund seiner ganzen Fans. Und Lewis Hamilton, der macht das so ein bisschen für sich selber. Also da verstehen sie schon mal gut. Generell haben sie letzte Saison auch viel miteinander geredet. Also es sind eigentlich schon zwei Buddies, kann man sagen. Und sie sind natürlich auch zwei Fahrer, die einen Sinn für Fashion haben. Ob man das jetzt mit ihnen teilt, ihren Geschmack, das ist jetzt eine andere Sache. Aber das sind große Fashion-Fans. Und dementsprechend darf man sich freuen, ob das eine Bromance wird oder irgendwann dann der Bruch passiert. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Pfeffer, der da begraben ist. Also ich freue mich darauf, ihr hoffentlich auch. Und jetzt schreibt uns doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Ist Ferrari gut vorbereitet? Ist Lewis Hamilton gut vorbereitet? Charles Leclerc? Wer von den beiden ist denn eurer Meinung nach stärker? Und haben beide überhaupt dann voraussichtlich eurer Meinung nach ein Auto zur Verfügung, mit dem sie dann endlich mal um die WM wieder fahren können? Die beiden, die sind ja praktisch schon richtig ausgezehrt. Und vor allem Leclerc, der hat ja noch gar keinen WM-Titel. Da ist Lewis Hamilton dann schon ein bisschen besser irgendwie ausgestattet, aber auch der will unbedingt wieder angreifen.
Na. Auf jeden Fall. Ich bin näher gespannt. Es wird sich zeigen, ob es sich lohnt, dass Ferrari da wirklich all-in geht und sehr viel am Auto verändert hat. Tatsächlich hat das wohl auch McLaren getan und offensichtlich auch das eine oder andere Team. Also ich bin ehrlicherweise überrascht davon, dass doch so viele Teams so viel verändern in dieser Saison. Verheißt auf jeden Fall einen spannenden WM-Kampf, da freue ich mich mega drauf. Und damit ihr nichts verpasst, nichts zumindest unsere Gedanken verpasst, hier zur Saison, die jetzt endlich bald losgeht, abonniert gern unseren YouTube-Kanal. Denkt vielleicht sogar über eine Kanalmitgliedschaft nach, da gibt es dann noch mehr von uns oder zumindest einiges auch schon früher. Einige exklusive Geschichten, wir erzählen euch das, wenn ihr auf den Button klickt. Wenn ihr uns als Podcast genießt, danken wir euch auch natürlich in großem Maße. Abonniert auch da den Podcast. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Wir freuen uns auf die Saison und darauf, was Ferrari fabriziert. Bis zum nächsten Mal. Adieu.